SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Jenny Bayen. Der Sommer geht zu Ende und das heißt für viele junge Menschen, die Berufsausbildung startet. Bei manchen läuft sie schon seit dem 1.8., bei anderen geht's zum Beispiel am 1.9. los. Aber immer mehr Schulabgänger gelten als nicht ausbildungsfähig. Wie schlimm ist die Situation gerade im Südwesten und wie können Projekte helfen, das zu ändern? Darauf wollen wir heute ein bisschen genauer schauen. Und damit hallo zum Arbeitsplatz. Auf einer römischen Kälteanlage in Erden an der Mosel arbeitet diese Woche der Dachdecker Markus Berg. Und zwar nicht alleine, sondern begleitet von mehreren Schülerinnen und Schülern. Das Ganze ist ein Camp, um die jungen Menschen für das Handwerk zu interessieren und auch um ihre Stärken und Schwächen rauszufinden. Mit dem Projekt will Markus Berg auch solche Menschen in eine Ausbildung bringen, die eigentlich als nicht ausbildungsfähig gelten. Unser Reporter Wolfgang Brauer war beim Camp dabei.
Hochbetrieb an der alten römischen Kälteanlage in Erden an der Mosel. Ein Kran hieft schwarze Ziegel auf die Überdachung der Anlage mitten im Weinberg, um oben von vielen Händen entgegengenommen und verlegt zu werden. Das Besondere, mit dabei sind 7 Schüler. Sie können zum ersten Mal testen, wie sich der Dachdeckerberuf anfühlt. Die Idee hatte Dachdecker-Obermeister Markus Berg.
Wir müssen mal ein paar Schüler zusammentrommeln und die eben nicht abends nach so einem normalen Praktikum nach Hause schicken, sondern die gemeinsam so ein Projekt zulegen und selber abends sehen, was sie gemeinsam geschafft haben. Um mal so einen Tag auf dem Dach, auf der Baustelle zu erleben, wie geil Handwerk wirklich ist, wie viel Spaß das macht.
Also organisierte Berg ein 3-tägiges Zeltlager, inklusive Übernachtung und gemeinsamem Grillen. Zum Auftakt ging es zunächst in einen Kletterpark, gleich mit Lerneffekt.
Haben dann direkt ein bisschen die Höhentauglichkeit getestet, haben sie alle prima geklettert, hat keine Angst gehabt mit der Höhe. Wollten also ein bisschen halt auch Belohnung machen und haben sie dann heute Morgen um 7:30 nach dem Frühstück direkt hier hoch und angefangen Ziegel zu legen.
Angeleitet von erfahrenen Meistern und Dachdecker-Auszubildenden hatten einige Schüler am zweiten Tag des Camps die Verlegetechnik raus, wie Mias Haubs, 14 Jahre und in der 9. Klasse.
Ich finde es richtig cool. Warum? Ist viel besser als in der Schule, weil man hier viel mehr seine Freiheit hat. Man sitzt in der Schule nur den ganzen Tag rum und muss schreiben. Und das hier ist halt Befreiung, man kann was mit den Händen machen. Und man sieht am Ende, was man geschaffen hat.
Auch der 14-jährige Jaiden Lettger ist zufrieden.
Mir gefällt das Körperliche, weil ich bin körperlich sehr fit und mag es einfach, wenn ich sowas fertig gemacht habe, dass ich einfach sehe, was ich erschaffen habe und wie das gut aussieht und so.
Aber es gibt auch kritische Stimmen.
Nee, ist nichts für mich. Es ist zu anstrengend.
Und es hat Spaß gemacht, ein bisschen Dach zu decken, aber es war auch sehr anstrengend.
Dachdecken, eine Gemeinschaftsaufgabe, wie das Projekt des Camps selbst. So hatte der Förderverein für den Erhalt der fast 2000 Jahre alten römischen Kälteanlage in Erden 10.000 Euro Spenden für das neue Dach gesammelt und auch für die Verpflegung der Schülerdachdecker gesorgt. Weiterer Partner, die Werkrealschule in Bernkastel-Kues, die das Camp gerne unterstützt hat. Denn auch die Schulen sind daran interessiert, dass der Übergang in die Ausbildung für ihre Schüler reibungslos funktioniert. Pädagogen der Schule waren beim Camp mit dabei, rund um die Uhr. Konrektorin Doris Schröder.
Das hier war jetzt mal was ganz Neues und sind wir natürlich mit direkt drauf angesprungen. Und wir fanden das eine gute Idee, einfach auch um die jungen Menschen noch mal zum Handwerk zu bringen.
Und das ist geglückt. 2 Schüler können sich nach dem Camp in Erden auf jeden Fall vorstellen, eine Dachdeckerausbildung zu beginnen.
Ein Dachdecker führt junge Menschen mit einem Sommercamp an den Beruf ran. Braucht es noch mehr davon? Die Frage gebe ich direkt weiter an Axel Bettendorf, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Rheinland-Pfalz. Herr Bettendorf, so ein Dachdeckercamp, braucht es mehr solcher Maßnahmen?
Also ich finde das sensationell von der Initiative. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und der Betrieb ist auch 2 Jahren als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Also die Initiative ist gut und ich würde mir wünschen, dass ganz einfach viel mehr Initiativen in dem Sinne dann auch stattfinden würden. Ich finde es auch übrigens gut, dass sich junge Schüler und auch natürlich die Schule darauf einlassen. Ich gehe mal davon aus, dass das in der Schulzeit auch passiert, sodass das vermutlich so eine Praktikumswoche dann auch darstellt.
Das Handwerk verzeichnet ja aktuell auch wieder steigende Bewerberzahlen, aber trotzdem matcht es oft nicht, also zwischen Schulabgänger und Ausbildungsbetrieb. Woran liegt das?
Ja, zunächst mal stellen wir fest, Gott sei Dank, dass wir wieder steigende Ausbildungszahlen im Handwerk haben. Und weshalb da jetzt Passungsprobleme vorliegen, da gibt es mannigfältige Gründe. Da spielt das Thema Mobilität natürlich eine Rolle. Das heißt also, der Handwerksbetrieb liegt ja nicht zwangsläufig da, wo der Auszubildende oder der junge Mensch wohnt. Ein anderer Faktor ist vielleicht auch eine fehlende Voraussetzungen von einzelnen Bewerbern. Und was wir noch feststellen, ist oftmals, dass eigentlich in der Jugend zu wenig Handwerksberufe bekannt sind. Man konzentriert sich eigentlich auf ganz wenige Berufe im Handwerk, sodass hier der Run auf einige Berufe vorliegt. Aber ich sag mal, die Kenntnis über die Vielfältigkeit der Berufe im Handwerk ganz einfach fehlt.
Sie haben gerade von den fehlenden Voraussetzungen bei manchen jungen Menschen gesprochen. Was sind denn da die Defizite?
Ja, wir stellen, also das wird uns so oftmals zurückgespiegelt von den Betrieben. Oftmals fehlt da so ein bisschen die Motivation und die Verlässlichkeit. Da würde ich mal sagen, das sind so die Primärtugenden, die vielleicht dann auch vom Elternhaus zu vermitteln wären. Des Weiteren stellen wir fest, dass wir Schulabsolventen haben, teilweise auch mit Abschluss, die wirklich Schwächen beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Wir haben inzwischen einen Anteil von knapp 20% an Ausländern in der Ausbildung. Und wir fordern immer mindestens ein Sprachniveau von B2, um eine Ausbildung, also auch die schulische Ausbildung, bestehen zu können. Das ist natürlich auch so ein Defizit. Und darüber hinaus, und das habe ich eben ja schon erläutert, eine eingeschränkte Mobilität, insbesondere was den öffentlichen Raum angeht. Und sicherlich auch der schwächere ÖPNV im öffentlichen Raum hat damit zu tun.
Das waren jetzt so viele kleine Bausteine. Was kann denn da ein Handwerksbetrieb tatsächlich tun, um so einem jungen Menschen, der eben da noch Defizite hat, ein bisschen mehr entgegenzukommen? Geht da überhaupt irgendwas?
Ja, das wird ja vielfältig gemacht. Da findet auch ein innerbetrieblicher Unterricht in der Form statt, dass Nachhilfe zum Beispiel gegeben wird. Ja, also wenn ich da über unzureichende Sprachkenntnisse spreche, wenn ich da über das Thema Rechnen und Berufsschule nachdenke, da findet umfangreiche Nachhilfe dann auch statt. Und das Thema Motivation und Verlässlichkeit ist natürlich etwas, was der Auszubildende selbst mitbringen muss. Ja, vielleicht dann auch nach Aufforderung, vielleicht dann auch nach mehrfacher Auffordern, dann auch in seinem Verhalten entsprechend ändert. Auch das Thema Mobilität versucht man anzugehen. Ich war also schon vielfach in Betrieben, die zum Beispiel den Führerschein finanzieren für ihre Auszubildenden als Motivationsinstrument bis zum Carsharing. Ja, wir haben hier einen Betrieb zum Beispiel, der den Lehrling des Monats hat. Der darf dann auch mit dem Firmenfahrzeug, mit dem kleinen Smart. Das ist dann noch ein zusätzliches Motivationsinstrument.
Einschätzungen waren das von Axel Bettendorf, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Rheinland-Pfalz. Wir kommen zu einem anderen Thema. Im baden-württembergischen Iffezheim ist wieder die Zeit der schönen Hüte. Denn dort eröffnet heute die große Woche, eine der wichtigsten Termine in der Pferderennsaison. Und einige der Hüte dort kommen wahrscheinlich aus dem kleinen Schächingen im Ostalbkreis. Denn dort hat Juliane Fischer ihren Hutsalon und ist damit noch eine der letzten Modistinnen im Land. SWR-Reporterin Katja Stolle-Kranz hat Juliane Fischer dort besucht.
Juliane Fischer sitzt am langen Tisch ihrer kleinen Werkstatt, ihres Ateliers. Sie mag es, wenn sie den Filz über ein Spezialgerät spannt, um ihn mit heißem Wasserdampf dehnbar zu machen.
Hier wird dämpft und da gibt es auch ordentlich Dreck, wenn sie da einer säht. Bei Filzhüte vor allem, wenn die bürstet waren, gibt es da ganz viel so Staub und vor allem die Ränder und auch die Köpfe dann nochmal speziell von Hand noch ein bisschen einformen. Das scheint das Besondere auch, finde ich, an unserem Beruf. Das Freie, das gestalterische Arbeiten.
Passender Filz in allen Farben, Leder und Stoffe stapeln sich in den Regalen. Schon als Kind hat Juliane gerne in die Schubladen mit Hutbändern und Nadeln gegriffen, ihren ersten Hut kreiert und verkauft.
Ich wollte immer auch was machen wie die Oma, ich wollte was nähen. Preis ist dran gestanden, der hat damals 5 Mark, habe ich will. Und da war ich glücklich, wo ich dann wieder gekommen bin auf Besuch und der war weg.
Stolz sei sie gewesen, erzählt die Mitvierzigerin, von einer Zeit, in der Hüte vor allem für Frauen zum Outfit gehörten. Das habe sich geändert, genauso wie das Handwerk selbst. Arbeiteten Hutmacher noch mit Formen und Schablonen, sei heute das Gestalten von freier Hand die wichtigste Komponente des Handwerks, erklärt Juliane Fischer.
Und man braucht auch Geduld und Gespür für Mode. Und man braucht auch zum Selbstständigmacher jetzt der Meister nicht mehr, aber es ist so ein i-Tüpfelchen. Ich habe meinen Meister unbedingt machen wollen, weil es einen einfach nochmal ein bisschen fördert.
Da solche Anforderungen auch die 3-jährige Lehre prägten, sei die Hürde, den Beruf zu ergreifen, recht hoch, weiß die Modistin. Sie ist selbst in der Prüfungskommission der Landesinnung der Modisten Baden-Württemberg. Dabei sei die Arbeit enorm vielseitig. Vom Nachtwächterhut für eine Gemeinde bis zum extravaganten Anlass- oder Ausgehhut. Sei beim Spiel mit Farben und Materialien bei der Kundschaft so ziemlich alles gefragt.
Das heißt Massiname. Das ist ein Palmenstroh und es ist sehr leicht und luftig. Zum Beispiel Orange oder so Koralle mit Pink. Habe ich drei Kundinnen gehabt aus Schwäbisch Gmünd. Die sind zusammen nach Escott aufs Pferderennen. Und da ist das natürlich, da darf er richtig auffallend sein.
Allerdings seien solche lukrativen Aufträge nicht alltäglich, so Juliane Fischer. Darum hat sie sich, wie schon die Oma, ein zweites Standbein aufgebaut. Vorne im Verkaufsladen sind nicht nur ihre eigenen Kreationen ausgestellt, sondern auch Markenhüte, etwa Strohhüte für den Sommer, die sie zusätzlich verkauft und so eine wichtige Einnahmequelle sind. Doch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf komme sie ganz gut über die Runden, findet Juliane.
Ich bin ja im eigenen Haus, ich muss keine Miete bezahlen. Ich mache das spielerisch, so wie die Oma das auch gemacht hat. Ich nehme mir gern Zeit für meine Kundinnen. Und durch das Internet und durch die Homepage haben wir die Chance eigentlich gefunden zu werden. Sonst hätte mir nicht gefunden werden. Das muss ich ehrlich sagen, ja.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert. Unsere Hörerin Sandy schreibt: Ist es rechtens, dass bei einer Minijob-Anstellung weder Urlaub noch Krankheit geltend gemacht werden darf? Also erhält der Minijobber nur das Geld für die erbrachte Leistung?
Auch in einem Minijob haben Sie Anspruch auf Urlaub und Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall. Der Urlaub berechnet sich nach dem Durchschnitt der Tage, an denen Sie wöchentlich arbeiten. Wenn Sie also im Durchschnitt an einem Tag die Woche arbeiten, haben Sie Anspruch auf mindestens 4 Urlaubstage pro Jahr, eventuell mehr, wenn in Ihrem Arbeitsvertrag etwas anderes geregelt ist. Bei der Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall ist dann zu ermitteln, wie viel Sie verdient hätten, wenn Sie nicht arbeitsunfähig erkrankt wären.
SWR 1 Arbeitsplatz. Schickt uns eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht an arbeitsplatz@swr1.de.
Und das war der SWR 1 Arbeitsplatz Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.